Deutschlandfunk. Der Tag.
Aber wie laut sind sie wirklich noch, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future? Heute haben sie wieder dazu aufgerufen, weltweit auf die Straße zu gehen, doch in Zeiten der Zeitenwende dringen sie nicht mehr so leicht durch. Und das, obwohl sich der Klimawandel schon jetzt immer stärker bemerkbar macht. Was ist also los bei der Klimaprotestbewegung? Ein Thema gleich. Außerdem gleich, für 6 Wochen hatten wir hier im Deutschlandfunk Unterstützung durch unsere ukrainische Kollegin Lilia Hutsiuk. Heute erzählt sie uns, wie sie auf die deutschen Debatten zum russischen Angriffskrieg schaut. Und Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, macht Wahlkampf in Italien, ausgerechnet für das Rechts- bis Ultrarechtsbündnis, das am Sonntag möglicherweise das Ruder in Rom übernehmen könnte. Warum? Auch darüber reden wir jetzt in der Tag an diesem Freitag, den 23. September 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Punkt 15 Uhr. Die Leitung steht nach Berlin und ich höre was am anderen Ende. Ich nehme mal an, Ann-Kathrin ist auch schon da.
Hi, grüß dich.
Na?
Kannst du die Demo auch hören gerade?
Ach, das ist die Demo. Hast du das Fenster auf?
Ich habe das Fenster aufgemacht, extra für dieses Gespräch. Ich ziehe gerade noch mal ein bisschen höher, damit man es vielleicht noch ein bisschen lauter hört. Kommt da was an?
Ja, jetzt höre ich gerade eine Sirene und ich höre tatsächlich auch ein bisschen Demo-Atmo im Hintergrund. Ihr seid ja im 5. Stock oder so, ne?
Also 6. Stock ist es im Haus der Bundespressekonferenz, vor uns die Spree. Und das muss man sich vorstellen, dass jetzt nicht direkt unten bei uns hier der Demozug lang geht, sondern an unserer Hausecke sozusagen biegen die gerade ab, laufen von uns weg. Dann ein Stück parallel zur Spree und dann geht es eine Seitenstraße rein, wieder in Richtung Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also da, wo die Demo heute Mittag ja auch begonnen hat, quasi im Vorgarten von Robert Habeck.
Also es ist was los. Kannst du einschätzen, wie groß die Fridays for Future Demo heute in Berlin ist im Vergleich zu früheren Fridays for Future Demos, wo ja gefühlt die ganze jugendliche Republik unterwegs war?
Ich finde das tatsächlich schwer seriös zu beantworten, weil ich schlichtweg nicht gut bin im Schätzen und die Polizistinnen und Polizisten, die ich hier angesprochen habe, die vermochten mir das tatsächlich auch nicht seriös zu beantworten. Also letztes Jahr war ja auch eine Demo unter besonderen Vorzeichen. Kurz vor der Bundestagswahl hat die ja im letzten Jahr stattgefunden. Da war einfach das Mobilisierungspotenzial enorm, weil klar war, das ist irgendwie auch eine Klimawahl. Aber ich war tatsächlich überrascht, als ich eben im Invalidenpark war, wo das Ganze ja losgegangen ist. Also das ist der Park zwischen Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und Verkehrsministerium auf der anderen Seite. Also ich sag mal zwei Ressorts, die wichtig sind für den Klimaschutz. Und dieser Park war voll, wirklich proppenvoll. Da waren richtig viele Menschen unterwegs und es strömten immer von den Seiten noch zusätzlich hier dazu. Breites Publikum. Ich habe eine ältere Dame gesehen mit einem Rollator, aber auch diverse Babys. Hunde und Fahrräder waren auch dabei, buntes Publikum. So viele habe ich nicht erwartet.
Okay, du hast es gerade angesprochen, letztes Jahr stand die Demo im Zeichen der Bundestagswahl und das war ja tatsächlich auch Umfragen zufolge ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ich glaube mit das wichtigste Thema für die Menschen bei der Wahlentscheidung. Jetzt wissen wir, das Wort Zeitenwende, hat sich die Stimmung unter den Demonstrierenden verändert?
Naja, auf jeden Fall ist in diesem Jahr ein deutlicher Schwerpunkt in Sachen Sozialpolitik zu erkennen. Das war ja auch ein erklärtes Ziel der Fridays for Future Bewegung, dass die eben deutlich machen wollen, dass Klimaschutz und soziale Politik zusammengehören. In der politischen Debatte wird das ja gerne auch gegeneinander ausgespielt. Ziemlich erkennbar auch, wobei aber nicht wirklich neu, ist eine erhebliche Portion Kapitalismuskritik. Das geht dann fließend über in Kritik an Wachstum, die Forderung nach anderen Wirtschaftssystemen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt neu. Was auf jeden Fall neu ist, was ich so noch nicht gesehen hatte in der Menge, waren friedensbewegte Leute mit Transparenten gegen Waffenexporte, für Frieden. Aber insgesamt einfach auch ein großes Sammelsurium an Protest am Ende. Was mir immer wieder auffällt, und das vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Protestbewegungen dieser Zeit, ist die friedliche Herangehensweise. Da sind viele OrdnerInnen im Einsatz, die dann auch die Gehwege frei halten. Auf der Invalidenstraße, da musste mehrfach auch der Rettungsdienst durch. Und da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die Leute zur Seite springen, um eine Rettungsgasse zu bilden. Ich habe schon gesagt, Menschen bringen Hunde mit, bringen Kinder mit. Das ist ein Protest des Miteinanders.
Schön. Was ich jetzt mir denke, wir haben gerade gesagt, Zeitenwende auf der einen Seite, Klimabewegung auf der anderen Seite. Du hast es schon gesagt, es sind Forderungen dazugekommen. Eigentlich ist dieser Krieg und die Energiekrise ja auch ein Treiber für den Klimaschutz, beziehungsweise kann er sein, auch wenn jetzt vielleicht kurzfristig mehr Kohle verstromt wird, weil wir eben kein russisches Gas mehr kriegen. Aber andererseits passiert ja jetzt auch was beim Umbau auf Erneuerbare. Beziehungsweise es gibt also zumindest für niemanden mehr eine Ausrede, jetzt nicht auf Erneuerbare zu setzen. Wieso ist man da bei Fridays for Future eigentlich so skeptisch?
Naja, weil es am Ende dann doch eine ganze Menge Ausreden gibt und weil fossile Infrastruktur ja gerade auch neu gebaut wird. Ich sage nur LNG-Terminals, wo eben nicht klar ist, inwieweit die wirklich für Wasserstoff dann später nutzbar sind. Fracking-Gas, was da importiert wird, im Moment vor allem aus den USA, ist auch nicht sonderlich umwelt- und klimafreundlich. Und dazu kommen ja im Moment in der politischen Debatte auch viele Forderungen, die heimische Erdgasförderung auszubauen, sei das jetzt in der Nordsee oder tatsächlich in Deutschland auch Fracking zuzulassen in größerem Stil. Die CDU war das, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das jetzt wieder gefordert, aber auch die FDP will ja heimische Quellen stärker nutzen. Und das Ding ist, das klingt sicherlich erstmal wie eine nette Lösung, um kurzfristig das Problem zu lösen. Nur es ist ja keine kurzfristige Lösung, weil wenn wir jetzt Fracking-Anlagen bauen, dauert das auch ehrlicherweise ein paar Jahre. Und dann ist die große Gefahr, dass das zu Lock-in-Effekten geführt. Also Investitionen, die man jetzt tätigt in fossile Infrastruktur, die können dazu führen, dass man dann länger in fossilen Technologien drin bleibt. Aber wir wollen ja 2045 klimaneutral sein. Also das ist ein Spannungsfeld, was ich finde, was derzeit in dieser Debatte ziemlich untergeht. Und das ist schon was, wo die Fridays for Future einen Fokus drauflegen. Und ehrlicherweise muss man, auch wenn man die Politik der Bundesregierung sich anguckt, klimapolitisch könnte da noch eine ganze Menge mehr passieren. Also ich sage nur Verkehrspolitik, da ist Volker Wissing im Moment teilweise wie ein platter Reifen unterwegs. Das angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm, das jetzt im Herbst kommen sollte, das ist auch noch nicht da. In Sachen internationale Klimafinanzierung, da ist auch noch nicht genügend Schwung drin. Es passiert zwar durchaus was, es ist in diesem Jahr schon einiges auf den Weg gebracht worden, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und das ist etwas, worauf die Fridays eben hinweisen. Die war ja auch ein Sondervermögen für Klimaschutzinvestitionen, ähnlich dem für Investitionen in die Bundeswehr.
Platter Reifen merke ich mir für mein nächstes Interview mit Volker Wissing. Ich sage dann ich grüß schön und sage auch, wer das Copyright hat.
Ist okay, wir kennen uns.
Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist auch jetzt den Aktivistinnen und Aktivisten klar, dass viele Menschen in Deutschland schlicht und ergreifend Angst vor einer kalten Heizung haben und irgendwo der Strom bzw. die Energie jetzt ja auch kommen muss irgendwoher. Wie steht man denn bei Fridays for Future zur Forderung nach beispielsweise einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke? Das wäre dann ja auch immerhin begrenzt. Es gäbe jetzt nicht direkt diese Lock-in-Effekte, von denen du sprichst, und es ist Strom, der klimaneutral ist.
Ja, ich sage dazu, dieser Strom würde nicht die Heizung warm machen. Das finde ich ist immer noch mal eine wichtige Differenzierung. Meiner Einschätzung nach kann man bei den Fridays jetzt nicht unbedingt von einer einheitlichen Position sprechen, was jetzt die Atomkraft angeht. Wenn ich mir den Protest heute angucke, da gab es viele Anti-AKW-Plakate tatsächlich. Also auch da waren Aktivistinnen und Aktivisten da. Wenn man aus einer Perspektive denkt, dass man der Nachwelt eine ökologisch gesunde Welt hinterlassen möchte, ist natürlich Atomstrom auch ein Problem. Stichwort Atommüll. Also Atomstrom ist schlichtweg auch kein nachhaltiger Strom, sondern verlagert ja auch Risiken auf nachfolgende Generationen. Also es ist auch nochmal so ein Gedankengang. Gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, im Gespräch mit jüngeren KlimaaktivistInnen, auch mit jüngeren Mitgliedern der Grünen Partei, ehrlicherweise, dass es da auch Kreise gibt, die gar nicht mal so kritisch auf die Atomkraft gucken. Die ist einigen dann am Ende doch noch lieber als Strom aus Kohleverstromung, weil da eben die Klimaeffekte ganz klar sichtbar sind. Also wie gesagt, keine einheitliche Positionierung ist halt einfach auch kein einfaches Thema.
Stichwort Einheitlichkeit. Mittlerweile gibt es ja nicht nur Fridays for Future, sondern wir sehen auch in bestimmten Bereichen zumindest eine Radikalisierung des Protests. Hat schon vor der Bundestagswahl angefangen mit dem Aufstand der letzten Generation. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich an Autobahnen festkleben etc. Ist das der Weg aus dieser Massenbewegung? Entweicht möglicherweise etwas Luft und übrig bleiben diejenigen, die weitergehen wollen und das dann auch tun?
Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann würde ich nicht sagen, dass der Bewegung die Luft ausgeht. Das sind schon einfach auch viele Leute, die da heute mobilisiert werden. Zumindest in Berlin. In die anderen Städte, wo aufgerufen ist, kann ich von hier aus jetzt nicht gucken. Aber da gehen schon einige auf die Straße, einfach weil der Klimaschutz ja im Moment als Thema hinten einfach ansteht und das vielen so nicht passt. Aber gleichzeitig sehe ich auch, die Radikalisierung einzelner Gruppen, die übrigens in Kreisen sozialer Bewegungen durchaus auch kritisch betrachtet wird. Ich habe neulich mit einem Akteur einer, wie umschreibe ich es jetzt, eher linken Gruppierung gesprochen, der über die letzte Generation keine hohe Meinung hatte, weil er der Meinung war, dass das, was die tun, einfach zu massiven Abwehrreaktionen führt und wir eigentlich die Gesellschaft mitnehmen müssen, um was zu erreichen. Ich glaube, wir reden ja oft über den heißen Herbst, wo es jetzt Demos geben könnte, Radikalisierung mit Blick auf soziale Proteste. Ich glaube, da steckt ehrlicherweise auch in der Klimabewegung ein Potenzial drin, wenn ich ins Rheinische Revier gucke. Es ist ja so, dass Lützerath, der letzte Hof, gehört inzwischen RWE. Der Bauer, der dort wohnt, wird zum Ende des Monats ausziehen. Ab 1. Oktober kann RWE den Hof abreißen und die Bäume roden und damit den Tagebau Garzweiler noch vergrößern. Lützerath ist inzwischen zu einem Symbol geworden der Klimabewegung.
Wie der Hambi?
Ja, ähnlich tatsächlich. Wenn Lützerath fällt, dann fällt das 1,5-Grad-Ziel. Das ist immer wieder der Claim. Und ich glaube, wenn es jetzt der grünen Wirtschaftsministerin in Düsseldorf nicht gelingt, einen Deal mit RWE zu machen und Lützerath zu sichern, dann steckt da ein enormes, ja, Eskalationspotenzial ist ein zu großes Wort, aber doch Demonstrationspotenzial tatsächlich drin. Ich habe die Tage auch mit Vivien Leue telefoniert, die ja unsere Korrespondentin ist für Nordrhein-Westfalen und im Moment auch viel dazu macht, in Klammern klein. Kleiner Tipp, in der Audiothek gibt es da, glaube ich, gerade einiges an Material.
Und kleiner Merkzettel für den nächsten Podcast auch noch gleich.
Ja, ja, bitte unbedingt. Ja. Und die hat erzählt, dass man merkt schon, wie es das vor Ort mehr Leute werden und vor allem auch, wie das internationaler wird, wie da mehr Leute Englisch sprechen. Das haben wir beim Hambacher Forst ja auch erlebt, dass da irgendwann tatsächlich der Protest vor Ort immer internationaler wurde, weil das so ein Anziehungspunkt wurde für Leute aus anderen Bewegungen, so ein Kulminationspunkt tatsächlich auch für sozialen Protest. Und ich glaube, da steckt tatsächlich in Anführungsstrichen Gefahrenpotenzial für diesen Herbst drin, dass sich da im Rheinischen Revier echt was zusammenbrauen könnte.
Ann-Kathrin, danke dir.
Gerne.
6 Wochen lang sind wir hier im Deutschlandfunk auf wirklich großartige Weise verstärkt worden durch unsere Praktikantin Lilia Hutsiuk aus der Ukraine. Wenn Sie regelmäßig unser normales Programm hören, dann werden Sie möglicherweise Beiträge von ihr gehört haben oder wichtige russische oder ukrainischsprachige O-Töne, die sie recherchiert und übersetzt hat, oder Gespräche und Einschätzungen, die auf ihrem Hintergrundwissen beruhten. Auch ihrem Podcast übrigens. Lilia ist jetzt bei mir im Studio. Und ich dachte, es könnte interessant sein, mal etwas über deine Sicht auf die deutschen Debatten zu Russland zu erfahren. Hallo Lilia.
Hallo Philipp.
Aber erstmal zu deinem Hintergrund. Du hast nämlich überhaupt keinen deutschen Hintergrund. Die spannendste Frage für uns war am Anfang, vor allen Dingen, als wir dich kennengelernt haben: Wieso im Gottes Namen sprichst du so gut Deutsch?
Also vielen Dank fürs Kompliment. Deutsch war schon immer meine Lieblingssprache und ich habe es mir noch in der Ukraine beigebracht. In Kiew habe ich nämlich Politikwissenschaft studiert und als Studentin war ich an der deutschen Debatte über die Ukraine interessiert. Außerdem war ich schon immer ein großer Fan vom Deutschlandfunk und ich habe auch meine Deutschkenntnisse wesentlich dank euren Beiträgen und Sendungen verbessern können.
Also das mit dem Deutschlandfunk hören, das freut uns natürlich besonders, aber nur noch mal zum Verständnis. Du hast dir das mehr oder weniger selber beigebracht.
Genau.
Wahnsinn. Wirklich verblüffend. Du bist zwar mit Kriegsausbruch oder kurz nach dem Kriegsausbruch hierher gekommen nach Deutschland, aber du bist nicht wegen des Krieges gekommen. Richtig?
Das stimmt. Ich habe mein Stipendium für ein Auslandssemester in Dresden schon vor dem Krieg bekommen. Aber eigentlich wollte ich erst Ende März nach Deutschland umziehen. Doch dann kam der Krieg, mit dem ich ehrlicherweise selbst nicht gerechnet habe. Und ich musste meine Lieblingsstadt Kiew schon früher, also im Februar, verlassen.
Und jetzt bist du hier. Du hast gerade schon gesagt, Kiew ist deine Lieblingsstadt. Wie geht's jetzt also für dich weiter?
Also ich muss noch mein Studium in Deutschland vollenden. In der Ukraine habe ich Deutschland- und Europastudien studiert und es war ein deutschsprachiger Studiengang, der auch einen Doppelabschluss mit der Universität Jena vorsieht. Ich habe ein Jahr schon in der Ukraine fertig studiert und jetzt muss ich noch ein Jahr in Jena studieren und meine Masterarbeit schreiben.
Mhm. Und eine Frage, die sich bestimmt viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland die jetzt gekommen sind, stellen, ist ja zurückgehen oder bleiben?
Also ich persönlich möchte meinen Lebensmittelpunkt in Kiew, also in der Ukraine, behalten. Aber ich kenne natürlich auch Ukrainer, die durch den Krieg alles verloren haben und die wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass sie noch ein paar Jahre in Deutschland bleiben werden. Ich sehe es eigentlich als meine persönliche Pflicht, in die Ukraine zurückzukehren und etwas zum demokratischen Prozess in der Ukraine beizutragen.
Und jetzt bekommst du natürlich die Diskussion mit in Deutschland über den russischen Angriffskrieg und über die Unterstützung für die Ukraine, auch mit Waffen und mit wie vielen Waffen. Wie nimmst du das alles als Ukrainerin wahr?
Also anders als meine Freunde aus der Ukraine, die Deutschland gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, kann ich ein bisschen mehr Verständnis für Deutschland aufbringen. Solche Themen wie der Umgang mit Russland, Waffenlieferungen und Sanktionen sind natürlich politisch sehr brisant und ich kann einige deutsche Politiker und ihre Zögerlichkeit nachvollziehen, vor allem weil sie auch Angst haben, ihre Wählerschaft zu verlieren. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass Deutschland mehr Waffen an die Ukraine liefern soll, weil wir haben das mehrmals gesehen und die westlichen Waffenlieferungen haben die Ukraine erst in die Lage versetzt, um diese erfolgreiche Gegenoffensive in der Region Kharkiv durchzuführen. Und um die restlichen besetzten Gebiete zu befreien, brauchen wir natürlich mehr Waffen. Und ich bin gleichzeitig der Meinung, dass die Probleme, mit denen Deutschland jetzt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu kämpfen hat, dass sie erst dann gelöst werden können, wenn der Krieg vorbei ist.
Aber es ist schon so, weil du das jetzt nochmal gesagt hast, dass besonders Deutschland in der Ukraine kritisch gesehen wird, auch kritischer als andere westliche NATO-Partner beispielsweise.
Das liegt aus meiner Sicht daran, dass Deutschland sehr, sehr viel Zögerlichkeit an den Tag bringt und vor allem auch, weil mehrere deutsche Politiker gesagt haben, dass es nur Putins Krieg ist und nicht Russlands Krieg, obwohl wir mehrmals gesehen haben, dass dieser Krieg entweder auf breite Unterstützung in Russland oder zumindest auf Gleichgültigkeit stößt.
Jetzt läuft die Debatte in Deutschland und sie läuft natürlich auch in der EU, ob diejenigen, die jetzt fluchtartig Russland verlassen, weil sie nicht gegen die Ukraine kämpfen wollen, wegen der Teilmobilmachung jetzt von Putin, ob die Asyl bekommen sollen. Wie siehst du das?
Ich als Ukrainerin bin vehement dagegen. Ich denke, dass diese Menschen, die jetzt Russland fluchtartig verlassen, dass sie nicht wirklich gegen den Krieg sind, sondern gegen diese Teilmobilmachung. Sie haben mitbekommen, dass ihr Leben jetzt direkt von diesem Krieg betroffen ist und dass sie jetzt nicht einfach so im Fernsehen zuschauen können, wie russische Soldaten Ukrainer umbringen. Und außerdem denke ich, dass indem sie jetzt Russland in Scharen verlassen, dass sie auch keine großartigen Veränderungen in ihrem Land bewirken können. Und sie können natürlich diesen Krieg jetzt in Europa aussitzen, aber dann werden ihre Verwandten oder Nachbarn sterben. Und ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man mit so viel Gleichgültigkeit auf diese Situation reagieren kann.
Also du findest im Prinzip Russen, die jetzt gegen den Krieg sind oder auch einfach nur Angst haben, im Krieg zu sterben, weil sie möglicherweise auch treffen könnte, als Soldaten an die Front zu müssen, die haben jetzt eigentlich die Pflicht, etwas gegen dieses Regime zu unternehmen, sozusagen.
Genau, das sehe ich natürlich so. Und das geht natürlich mit Strafmaßnahmen einher. Aber das müsste natürlich viele Russen und Russinnen in Kauf nehmen.
Andererseits denke ich ja, kann man die Menschen in Russland, die eben nicht auf die Straße gehen und dadurch natürlich auch Putin legitimieren auf der einen Seite, dafür verurteilen, wenn man eben weiß, wer protestiert, wird möglicherweise verhaftet. Nicht jeder Mensch ist mutig, aber jeder Mensch hat eben natürlich auch ein Recht auf Menschenwürde.
Das stimmt. Gleichzeitig haben wir auch mehrmals gesehen, dass Russland nicht zum ersten Mal mit diesem System und Regime Putins konfrontiert ist. Und die russische Bevölkerung hätte aus meiner Sicht viel früher aus dieser politischen Gleichgültigkeit aufwachen sollen. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass Kiew viel kleiner ist als Moskau oder St. Petersburg. Und man kann natürlich 500.000 Menschen festnehmen oder auch mehr, aber man kann nicht 2 Millionen Menschen festnehmen. Und 2014 hatten wir in der Ukraine die sogenannte Maidan-Revolution erlebt und da sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Und die Ukrainer waren bereit, diesen Preis zu zahlen, weil sie einfach in Freiheit leben wollten und weil sie gesehen haben, dass man ihre Hoffnung auf ein besseres Leben wegnehmen wollte. Und das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied zwischen Russen und Ukrainern, auch wenn viele Menschen auch in Deutschland immer wieder behaupten, dass wir Brudervölker sind.
Interessant, dass du das vergleichst. Jetzt würde ich trotzdem nochmal den Anwalt spielen für die Russinnen, die jetzt eventuell fliehen. Die Weißrussen hatten diese Angst auch nicht. Die sind auch millionenfach auf die Straße gegangen vor 2 Jahren und es hat ihnen auch nicht geholfen. Kann man gerade, wenn man diese Bilder noch im Kopf hat, wie wirklich die ganzen Demonstrierenden zusammengeprügelt worden sind, da nicht doch auch die Russen verstehen, die sagen, okay, die Situation ist so, der Putin droht dem Westen mit Atomwaffen, der ist so entschlossen. Ich habe einfach nur Angst, ich möchte raus aus diesem Land.
Also aus ganz persönlichen Gründen kann man das immer verstehen. Gleichzeitig, wie gesagt, kann ich kein Verständnis dafür aufbringen, dass viele Russen einfach so zusehen können, wie ihre Soldaten, Ukrainer und einfach unschuldige Menschen umbringen. Und das hätte aus meiner Sicht viel früher passieren sollen. Und weil Russland das eigentlich nicht zum ersten Mal macht, wir haben das schon 2008 in Georgien gesehen, 2014 die Annexion der Krim und dann auch der Krieg im Osten der Ukraine, den Russland eigentlich angezettelt hat. Und man kann natürlich ein bisschen mehr Mitleid für die russische Bevölkerung aufbringen. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich ihre Schuld.
Du hast noch Verwandte in Russland, wie so viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Steht ihr noch im Austausch? Was sagen die?
Ich habe ehrlicherweise ziemlich viele Verwandte in Russland. Da sind 2 Familien, mit denen wir verwandt sind. Die eine ist sehr prorussisch. Und zu dieser Familie haben wir so gut wie keinen Kontakt mehr, also seit 2014. Und die andere Familie ist ziemlich liberal und sie haben schon vor dem Krieg protestiert und sind jetzt in Georgien. Das heißt, sie sind auch geflohen, weil sie Angst hatten, dass ihnen in Russland etwas zustoßen könnte. Und sie haben natürlich Kinder und sie hatten Angst und ich kann das aus persönlichen Gründen verstehen. Gleichzeitig ist es für mich als Ukrainerin ein surreales Gefühl, weil wir vor 2014 immer befreundet waren und immer im Austausch waren und sie haben uns mehrmals in der Ukraine besucht. Und es ist einfach ein surreales Gefühl zu wissen, dass es nicht mehr so sein wird, wie es war.
Lilia, vielen Dank für die Zeit bei uns und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Thank you so much, Silvio. My message today to come to Milan, to come to Rome, to come to Italy is that the European People's Party is supporting strongly our friends from Forza Italia, strongly supporting Silvio Berlusconi for the campaign. As a guardian of a pro-European government for the future here in Italy.
And that is ich mache hier mal leise ein Hüter für eine proeuropäische Regierung der Zukunft. Silvio Berlusconi. Sie wissen schon, dieser Bunga-Bunga Silvio Berlusconi. Wenn es nur das wäre. Der das spricht und das behauptet in dem Werbevideo gemeinsam mit Berlusconi, ganz einträchtig vor einem Springbrunnen, ist Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der konservativen EVP-Fraktion. Ausgerechnet Manfred Weber, der immer als die liberale, als die moderate Stimme der CSU galt, macht jetzt Werbung für das skandalbehaftete Stehauf-Männchen, einen der ersten populistischen Regierungschefs des jüngeren Europas, der nun als Juniorpartner 2 ultrarechter Parteien wieder in Italiens Regierung strebt. Peter Capern ist unser EU-Korrespondent und jetzt in der Leitung. Peter, wie wird dieses Engagement von Weber in Brüssel gesehen?
Ja, es kommt darauf an, wen man fragt. In seiner eigenen Fraktion ist man, in seiner eigenen Partei, muss man sagen, ist man noch einigermaßen zurückhaltend. Aber selbst da gibt es mittlerweile offene Kritik daran. Aber noch viel schärfer ist natürlich die Kritik bei den Wettbewerbern. Also beispielsweise heißt es bei den Sozialdemokraten, dass sich die EVP damit zum Steigbügelhalter der extremen Rechten machen, sagt Udo Bullmann, der frühere Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament. Bei den Grünen, bei Daniel Freund heißt es, es sei fatal, dass die EVP den Rechtsextremen die Tür öffnet. Und Nicola Beer, die stellvertretende Parlamentspräsidentin von der Liberalen, hat gesagt, dass Manfred Weber da wohl seinen politischen Kompass in der Garderobe des Wahlkampfbüros abgegeben habe. Also da gibt es massive Kritik daran, dass Manfred Weber Werbung macht, Unterstützung signalisiert massiv für jemanden, der einem rechten bis rechtsextremen Bündnis zur Mehrheit verhelfen will. Und man muss sich einen weiteren Satz aus diesem Video, das du da kurz angespielt hast, mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat gesagt, jeder, der Stabilität wünscht, muss für Mitte rechts stimmen. Das heißt also, da schließt auch noch die Stimmen ein, die rechts landen, die nach Auffassung von Manfred Weber für Stabilität sorgen. Das ist wirklich bemerkenswert.
Jetzt kann man das Ganze ja auch so deuten. Weber sagt in dem Werbevideo, eine Wahl von Forza Italia und Berlusconi, Klammer auf, der zu seiner Regierungszeit in Brüssel ja auch ein Schreckgespenst war, sei eine Wahl für die Stärkung der EU und seiner Institutionen, weil das Rechtsbündnis gewinnt wahrscheinlich so. Und dann ist es immer noch am besten, wenn es da eine starke, tatsächlich Mitte-Rechtspartei nach heutiger Lesart Forza Italia geben würde.
Ja, das heißt ja nichts anderes, als dass Manfred Weber ganz, ganz zuversichtlich ist, dass in Zukunft der Schwanz mit dem Hund wedelt. Dass also Forza Italia in der Lage ist, den europapolitischen Kurs der postfaschistischen Brüder Italiens und der Lega von Salvini zu bestimmen. Ich glaube, es ist mehr als legitim, Zweifel an dieser These anzumelden. Das ist in der Geschichte schon vielfach schiefgegangen, wo politische Kräfte, die sich für bürgerlich gehalten haben, versucht haben, Rechtsextreme, die eigentlich stärker waren als sie selbst, in einem Bündnis an der Kandare zu führen. Da gibt es viele Beispiele dafür, dass das schiefgegangen ist. Ich wüsste nicht, warum Silvio Berlusconi es besser ergehen sollte.
Und wir als Deutsche kennen diese Beispiele ja ganz gut. Welche Gründe könnte Weber denn haben für diese Parteinahme? Warum macht er das?
Ja, man muss mal auf die Landkarte in Europa gucken und dann sieht man, dass die EVP stark an Einfluss verloren hat. Man darf nicht vergessen, die EVP hat ein Selbstverständnis, dass sie das Machtzentrum in der Europäischen Union ist, dass sie grundsätzlich im Rat die Linie vorgibt, also immer dann, wenn alle Regierungschefs am Tisch sitzen, weil die meisten Regierungschefs eben der EVP angehören und dass auch sie sowas wie ein natürliches Zugriffsrecht hat auf das, auf den Job des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin. Aber diese Zeiten sind einfach vorbei. Die EVP hat eine politische Schrumpfsucht. Sie hat kaum noch Ministerpräsidenten, wenn sich der Rat versammelt. Und die, die sie noch hat, sind, ich will jetzt Griechenland und Österreich nicht zu nahe treten, aber nicht in der 1A-Liga der Europäischen Union der großen, mächtigen Staaten vertreten. Und sie haben jetzt natürlich Angst, dass sie auch noch den Posten des Kommissionspräsidenten verlieren. Ursula von der Leyen, die ist von der EVP, aber die ist ja schon beim letzten Mal nur in dieses Amt gekommen, weil Fidesz und PiS, also die polnischen Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten für Ursula von der Leyen gestimmt haben. Nur deshalb konnte sie dieses Amt bekommen. Und nun weiß man nicht, nachdem Polen Ursula von der Leyen förmlich den Kampf angesagt hat und gesagt hat, unser Ziel ist es jetzt, diese Frau zu stürzen, ob diese Mehrheit nach den nächsten Europawahlen, die nur noch rund anderthalb Jahre entfernt sind, nochmal steht. Und deswegen baut, das ist meine Lesart wiederum, Manfred Weber vor für den Fall, dass die Christdemokraten ihren Anspruch auf den Posten der Kommissionspräsidentin nur dadurch sicher können, dass sie diesmal nicht wieder ein Bündnis der Mitte schließen, wie mit den Sozialdemokraten und den Liberalen, wo es dann möglicherweise darauf hinausliefe, dass entweder ein Sozialdemokrat oder ein liberaler Kommissionschef wird und sie sozusagen nur noch die Ergänzungskraft wären, sondern sie versuchen, bauen jetzt schon vor für den Fall, dass sie die Kommissionsspitze nur noch verteidigen können durch ein Bündnis mit rechten Parteien.
Okay, dann nehme ich jetzt das Schwanz mit dem Hundwedel-Beispiel, das du jetzt gerade für Italien benutzt hast, mal auf im großen Maßstab und schaue auf die gesamte EU. Du hast schon angesprochen, Fidesz, die PiS in Polen. Jetzt gewinnt wahrscheinlich das Rechtsbündnis, das Ultrarechtsbündnis in Italien mit Meloni als Regierungschefin. Wir haben Schweden gerade, wo sich der konservative Kristersson von den rechten Schwedendemokraten, die ja auch mehr Stimmen erhalten haben als Kristersson selbst, wieder so ein Beispiel von Schwanz mit dem Hund wedeln, von denen möchte er sich zum Ministerpräsident machen. Kann es sein, dass bald auch die Rechten in der EU das Sagen haben? Zumindest auf der rechten Seite.
Ja, das ist natürlich die große Angst. Das ist natürlich die große Angst, die schon vor der letzten Europawahl die Runde machte. Wir erinnern uns doch noch, wie Steve Bannon, dieser Einflüsterer, dieser demagogische Einflüsterer von Donald Trump durch Europa reiste und sagte, er werde hier die EU komplett umstürzen. Daraus ist ja nie was geworden. Aber man sollte nicht sagen, dass das Projekt für alle Zeiten abgeblasen ist. Aber man kann einfach festhalten, dass die Internationale der Nationalisten immer wieder auf Limitierungen stößt, die sie selbst durch ihre Positionen hochzieht und definiert. Also, es ist ein Schreckgespenst, dass sich die Rechten und Rechtsextremen zusammentun, aber sie unterscheiden sich doch sehr stark. Also beispielsweise Meloni und Salvini sind große Freunde Putins, so wie Viktor Orban. Aber die Tatsache, dass Viktor Orban ein so großer Freund von Putin ist und ihm permanent auf dem Schoß sitzt, wie Kritiker sagen, hat dazu geführt, dass die Visegrad-Gruppe auseinandergebrochen ist und die polnische Regierung eigentlich einen großen Vertrauensverlust mit Orban attestiert. Auch wenn jetzt Morawiecki wieder im Rechtsstaatsstreit versucht, eine gemeinsame Front mit Orban zu bilden. Aber die Russland-Frage spaltet die Rechten. Es gibt andere Fragen, die die Rechten spalten. Beispielsweise die Frage des Umgangs mit dem Euro und dem Geld. Also die Schwedendemokraten werden nicht sehr viel übrig haben für italienische Fantasien von einer Aufweichung des Stabilitätspakts. Es gibt weitere Fragen. Die AfD beispielsweise hat sich völlig ins Abseits katapultiert innerhalb dieser Rechtsgruppierung, weil sie in den Bundestagswahlkampf gezogen ist mit der Parole, wir wollen die EU auflösen, wir wollen raus aus der EU. Das Projekt der anderen ist es, die EU zu übernehmen und umzubauen. Also auch das passt nicht zusammen, was zur Randständigkeit der AfD im Europaparlament beiträgt. Du siehst, Philipp, da gibt es immer ganz viel auf den Wahlkampfbühnen Schulterschlussgerede, aber wenn es dann um konkrete Politik geht, dann zerbröselt das rechte Lager immer wieder. Und das könnte dann auch ein Garant dafür sein, dass sie es dann doch nicht schaffen, unabhängig von ihrer Stärke, die sich in Wählerstimmen ausdrückt, dass sie es doch nicht schaffen, zu einem schlagkräftigen Bündnis zu kommen.
Auf jeden Fall ein interessantes Süppchen, das sich da zusammenbraut. Danke dir, Peter.
Gerne, Philipp. Und melde dich gerne wieder.
Mach ich. So, heute mal wieder ein Podcast mit drei statt nur zwei Themen, aber ist ja auch Wochenende, da hat man ja mehr Zeit zum Hören. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann können Sie die gerne loswerden, indem Sie uns schreiben. Das ist das Einfachste. Eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.